Guten Tag. Ich möchte jetzt mit dem vierten Kapitel anfangen.
Feedback zum präsidialen Strategie.
Wir befinden uns also
mit der Hierarchie von Komplexitätsklassen im Bereich zwischen NP und X-Time. Ja? Wir kennen die Klasse P-Space. Wir wissen, dass es eine Teilmenge ist von X-Time. Wir wissen auch, dass wir hier keinen Unterschied zu machen brauchen zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Algorithmen,
da wir mit einem quadratischen Verlust
nicht-deterministische, also Verlust an Platz,
nicht-deterministische und deterministische Algorithmen simulieren können.
Natürlich ist, was die nicht-deterministisch-polynomiale Zeit entscheiden kann, kann ich insbesondere nicht-deterministisch-polynomialen Platz, damit einen deterministisch-polynomialen Platz entscheiden. Das heißt, wir haben auch dazu diese Inklusion haben. Wir bewegen uns also in diesem Bereich hier. Und was wir jetzt noch tun werden, ist nach einer Betrachtung von vollständigen Problemen für P-Space, ist, dass wir hier die sogenannte polynomiale Hierarchie dazwischen schieben werden. Das ist eine unendliche Hierarchie von Komplexitätsklassen. Wir werden die übernächsten Abschnitte dann definieren. Also man weiß nicht, ob es eine echte Hierarchie ist, das heißt, das wissen wir nicht einmal, ob P-Space und P verschieden sind. Wenn das gleich wäre, dann sind diese ganzen Betrachtungen trivial. Ja, dann macht man hier gar nichts. Aber wir nehmen ja an, dass das alles verschieden sind und nehmen auch an, dass alle Klassen in dieser Hierarchie voneinander verschieden sind und von P-Space verschieden sind. Und das gehört natürlich zu den Problemen, die wir noch nicht haben lösen können. Das heißt, wir verfeinern jetzt also so die Welt der Komplexitätsklassen in diesem Bereich zwischen P und P-Space. Was ich aber als erstes tun möchte, ist ein P-Space vollständiges Problem erläutern. Ja. Nun, es ist für die meisten Komplexitätsklassen, die wir bisher behandelt haben, gibt es vollständige Probleme. Ja, NP-vollständige Probleme kennen wir sowieso, P-vollständige haben wir auch behandelt, auch für N-Log-Space. Das Erreichbarkeitsproblem, das da vollständig ist. Es ist aber nicht so, dass es unbedingt für jede Klasse vollständige Probleme geben wird. Wir werden sehen, dass es für die polynomiale Hierarchie vermutlich kein vollständiges Problem gibt. Für P-Space gibt es aber eins, und das ist die Quantifizierte, also es gibt viele natürlich, aber das ist die quantifizierte, das Auswertungsproblem für quantifizierte Aussagenlogik. Ja, und wahrscheinlich auch schon mal gehört, quantifizierte Aussagenlogik . Was ist das? Nun, das ist Aussagenlogik, ja, die Sie erkennen, plus Quantoren über Aussagenvariablen. bedeutet also, wir können Formen bilden der Art, es gibt ein x psi für alle x psi. Und man sieht sofort, dass wenn ich das auf die Aussagenlogik draufsetze, dass ich eigentlich an Ausdrucksstärke überhaupt nichts gewinne. Ja? Denn, gut, ich will jetzt nicht allzu formal eine Definition sein, ich nehme an, Sie verstehen hier sofort, was gemeint ist. Ja? Diese Formel ist selbstverständlich logisch äquivalent dazu, dass ich die Formel Psi nehme und x, also jedes Vorkommen von x durch 0 substituiere, oder ich nehme psi und substituiere jedes Vorkommen von x durch 1. Ja. Ebenso ist natürlich diese Formel äquivalent zur Konjunktion dieser beiden Teilformen. Diese Äquivalenz ist klar, wir können sie auch als Definition der Semantik dieser Faktoren verstehen, wenn wir wollen. Ja? So, ich meine, wenn man nichts gewinnt, wieso betrachtet man den Logik überhaupt? Ja? Also die quantifizierte Aussagenlogik hat nicht mehr Ausdrucksstärke als die Aussagenlogik, das zeigen diese Äquivalenzen. Wieso lohnt es sich? Können Sie sich einen Grund vorstellen, wieso man das trotzdem...
Kürzere Formel.
Ja, kürzere Formel. Man kann nicht mehr sagen, man kann es kürzer sagen. Ja? Denn diese Übersetzung hier, ja, wenn Sie jetzt natürlich komplizierte Formeln betrachten, ja, und diese Übersetzung iterieren, wissen Sie, haben Sie ja jedes Mal zwei Teilformen, das heißt, es ist ganz klar, dass diese einfache Art der Übersetzung im allgemeinen Formen exponentiell länger machen werden. Ja, in jedem Schritt kann eine Verdoppelung passieren, wenn Sie das ähnlich machen. Aber es ist natürlich exponentielle Länge. Ja. So, wenn Sie dasselbe viel kürzer sagen können, dann bedeutet das natürlich, dass komplexitätsmäßig das Auswerten schwieriger wird. Ja, weil es ja immer die Komplexität ihrer Algorithmen in der Länge der Eingaben messen. Wenn die Länge kürzer ist, ja, ist natürlich das. Also haben Sie eine kurze Formel, die ein gleich schweres Problem beschreibt wie eine sehr lange Formel in der ursprünglichen. Das heißt, wir erwarten, wenn wir eine Logik haben, die gleich ausdrucksstark ist, aber viel kompakter ist, dass die entsprechenden algorithmischen Probleme schwieriger werden. Ja? Fragst du dich, wie viel schwieriger? Ja? Und gut, was wir hier betrachten, ist das Auswertungsproblem für die quantifizierte Aussagenlogik. Ja? Und insbesondere. Gut, was ist das Auswertungsproblem für quantifizierte Aussagenlogik? Ist natürlich das Problem gegeben. Und eine Interpretation, wir müssen letztlich nur noch die freien Aussagenvariablen in Psi interpretieren, ja, also wenn wir sowas haben, brauchen wir das x nicht mehr zu interpretieren. Die Formel ja eben existenziell gebunden. Ja, also wir sind in einer ähnlichen Situation mit der Prädikatenlogik. Ja. Wir brauchen es nur um die freien Variablen zu kümmern. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob der Wahrheitswert von i unter psi gleich 1 ist. Gut, ich habe jetzt das für die quantifizierte Aussagenlogik nicht formal definiert, aber mit diesen Äquivalenzen ist damit klar, was gemeint ist. So, natürlich kann ich in einer wenn ich Quantoren zur Verfügung habe, dann solche Formen der Quanten, wo alle Variablen quantifiziert sind, das heißt, ich habe überhaupt keine freien Variablen mehr.
Also wenn
dann folgt, dass der Wahrheitswert von Psi ist unabhängig von der Interpretation I, weil wir gar keine freien Variablen haben.
Ja? Also ein Beispiel wäre,
es gibt ein x für alle y, gilt x oder y, und es existiert ein z, x oder z. So, ja? Das ist jetzt eine Formel der quantifizierten Aussagenlogik und ich habe überhaupt keine freien Variablen mehr. Also ich kann einfach die Frage stellen, ist diese Formel wahr oder falsch? Ja? In diesem Fall denke ich, ist sie wahr? Ja, wenn ich für x 1 wähle, ja, dann ist das hier immer wahr. Und ich kann natürlich auch ein z wählen.
Also dass dann x oder z wahr ist. Ja?
Also betrachten wir das Problem QBF. Formen der quantifizierten Aussagenlogik. Die leer sind, dass die keine freien Variablen haben und die wahr sind. Ja. So. Damit haben wir das Ganze auf den Spezialfall reduziert. Und diesen Spezialfall zu entscheiden, ist natürlich mindestens so schwer, wie das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik zu entscheiden. Ja. Wenn Sie irgendeine Formel der Aussagenlogik betrachten, ja, dann gilt, diese Formel ist erfüllbar, das heißt gehört zu SAT, genau dann, wenn die Formel, es gibt x1 bis xn psi, ja, das ist dann eine quantifizierte aussagenlogische Formel, wenn die wahr ist, das heißt eine QBF-Formel ist. Also, Schlussfolgerung, das Problem QBF ist mindestens so schwer wie das Problem SAT. So. Tatsächlich werden wir zeigen, dass das eben P-Space vollständig ist. Zunächst mal ist das Problem QBF in P-Space. So, ja, das einzusehen ist ziemlich einfach. Ja. Man muss natürlich dann letztlich auf dieses Problem wieder zurückgehen. Ja. Wenn Sie eine quantifizierte Formel auswerten wollen, dann kommen Sie auf Teilprozesse, wo die Formel nicht mehr ohne freie Variablen sind. Ja. Das heißt, letztlich lösen wir dann dieses Problem. Das heißt, wir geben eine rekursive Prozedur an. Einfach das Auswerten. Also für das Auswertungsproblem der quantifizierten Aussagenlogik. Thank you.
schreiben wir die mal hin. Also, gemeint ist hier solches Format. Ja? Wir haben also diese beiden Inputs. Ja, wir betrachten zunächst mal den Fall, dass Psi gleich x, ja, also eine Aussagenvariable. Ja, dann müssen wir mal ablesen, was die Interpretation von x ist. Ja. Jetzt muss man einfach die Fälle durchgehen. Ja? Was machen wir bei einer Disjunktion? Ja. Zunächst mal rufen wir die Prozedur auf das Phi1 auf. Und wir erhalten eine Antwort 1 oder 0. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Wahrheitswert von Psi gleich dem Wahrheitswert von Phi2. Das heißt, wir berechnen das, was Phi2 passt. Also wir rufen diese Prozedur mit Phi2 auf, wenn wir den Wert geben wir dann einfach auf. So, Konjunktion ist natürlich dual. Ja, schreibe ich jetzt nicht hin, ja. Wir testen zunächst, ob die erste den Wert 0 erhält. Wenn die erste schon falsch ist, wissen wir, das Ganze ist falsch, dann schauen wir, was das zweite passiert. Ja. So. Was bleibt noch? Natürlich auch trivial, was wir tun, wenn wir negierte Formeln haben. Ja, wir rufen das auf und geben das Gegenteil aus. Ja. So, jetzt kommt der Fall, dass wir eine Existenzaussage haben. Ja, jetzt führen wir das einfach auf diesen Fall hier zurück. Ja. Was müssen wir jetzt betrachten? Ja, wir rufen die Prozedur zunächst mal auf die Formel. Phi mit der Interpretation i modifiziert dadurch oder weiter dadurch, dass wir x gleich 0 setzen. Wenn wir da für x gleich 0 und phi schon den Wert 1 erhalten, dann wissen wir, die Formel ist wahr. Andernfalls geben wir das aus, was auch die Prozedur, die Evaluierungsprozedur auf Phi für die andere Alternative tut.
Ja, ist klar. Das heißt, ich teste, ob ich mit dem Wort 0 schon wahr bin, dann kann ich sicher sein, dass es auch wahr ist, gebe also 1 aus. Andererseits, ja, wenn das falsch ist, dann gucke ich eben, was mit der anderen Alternative passiert. Wenn das wahr ist falsch ist falsch. Ja? So, und jetzt natürlich haben wir wieder Dualität für die Alpha-Faktoren. Ja, das schreibe ich gleich nochmal hin. Wenn die Evaluierung von Phi mit der Interpretation I modifiziert dadurch, dass x gleich 0 jetzt falsch ist, dann geben wir auch falsch aus. Andererseits, andernfalls tun wir das, was Phi, was die Evaluierungsprozedur für x gleich 1 liefert. So. Also, das ist eine rekursive Prozedur. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass sie das Richtige tut und es ist auch offensichtlich, dass die Polynomialplatz beschränkt ist. Ja, weil ich den Platz ja immer wieder verwenden kann. Ja, ich habe also höchstens n, Form der Länge n, höchstens n rekursive Aufrufe und ich muss also nur jeweils wissen, wo in der Formel ich gerade bin, ja, also welche aus, das ich gerade betrachte, das ist ja alles beschränkt. Das heißt, ich habe also ganz sicher einen polynomialen Platz, auch was für diese rekursive Prozedur. Ja, also, das ist nichts Tiefsinniges, das ist ein Tiefsinniges. So, jetzt die zweite Aussage ist ja jetzt die. Ja. UBF ist eben sogar P-Space vollständig. So, also zu zeigen ist natürlich noch die Härte. Also sei A in P-Space. M eine n hoch k platzbeschränkte Turing-Maschine welche a entscheidet. Ja? So. Nun, man verwendet natürlich die gleiche globale Idee wie beim Beweis der NP-Vollständigkeit von SAT. Das heißt, man kodiert Berechnungen davor. Ja, es wird auch sehen, dass an einem Schritt eben so ein entscheidender Trick dazukommt, wo man die Quantoren eben verwendet. Ja, es muss ja, wir können die ganze Berechnung nicht einfach so explizit beschreiben, weil die ja exponentiell viel Zeit verwenden kann. Also eine explizite Beschreibung der vollständigen Berechnung, so wie das im Beweis der NP-Vollständigkeit von SAT passiert, das kann ja nicht gehen. Ne? Ist zu lang. Wir brauchen eine polynomielle Reduktion. So. Nun können wir aber trotzdem jede Konfiguration beschreiben. Also jede Konfiguration von M auf einem Input W der Länge n ist beschrieben durch ein Tupel x quer von Aussagenvariablen folgender Art. Ja, es besteht aus folgendem. Einerseits haben wir xq, wobei q ein Zustand von n ist. Also soll die Aussage symbolisieren, n ist im Zustand q. Dann haben wir Aussagenvariablen x'ai. Ah, das ist ein Bandsymbol. Und i ist kleiner gleich einfach k, ja, also Platz beschränkt. Das braucht eine Konfiguration dieser Länge. Ja, ist natürlich die Aussage im Feld i steht das Zeichen a. Und schließlich brauchen wir noch ein drittes Tupel von Variablen. Die beschreibt, wo die Maschine gerade ist. Also n ist in Position j. Also wir setzen hier natürlich, habe ich jetzt nicht explizit gesagt, n. Wieso sich das Leben schwierig machen? Selbstverständlich nehmen wir eine Einwand-Turing-Maschine. Gut. So. Jetzt brauchen wir Formeln. Und das, was man als Beweis von SAT kennt, das machen wir nicht mehr explizit, sondern nur das, wo wir eine neue Idee brauchen. Von SAT haben wir eine Formel folgender Art. Erstens eine Formel Conf x, die sagt, dieses Tupel x kodiert tatsächlich eine Konfiguration. Ja. Ich meine, nicht jede Zuordnung von Wahrheitswerten zu solchen Variablen entspricht tatsächlich einer richtigen Konfiguration. Das muss ja dann schon so sein, dass genau ein Zustand, also eine Zustandsvariable wahr ist, genau, und für jedes i genau ein xai' wahr ist und genau ein x2'j wahr ist. Ja? Also so einfach diese Konsistenzbedingung, die Belegung natürlich erfüllen müssen, die kann ich in einer Formel natürlich hinschreiben. Ja, zwar in Form von linearer Länge. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dass man das einfach kann und sie glauben es nicht, dass es nicht geht, dann fragen sie, ja, ich kann das auch explizit hinschreiben. Ich mache es einfach nicht, weil ich denke, es ist ihnen sowieso klar, es ist ein bisschen langweilig. Ja. Gut, aber fragen sie, ja? Also, wenn das nicht klar ist. Das ist die erste Formel. Ja? Zweite Formel. Input W. Also W ist ein gegebener Input. Ja? Also das soll ausdrücken, x kodiert die Input-Konfiguration von M auf W. Und W können wir ja explizit der Form W0 bis Wn-1 hier schreiben. Ja, machen wir das vielleicht exemplarisch. Wie geht das?
Nun, einerseits soll es eine Konfiguration sein, dann soll xq0 gelten, ja, damit sind dann alle anderen ausgeschlossen. Dann soll gelten x' wii für i von 0 bis n minus 1. Also auf den ersten n Feldern steht der Input. Und für die anderen, auf den anderen Feldern steht ein Blank. Für Blank können wir etwa dieses Symbol hier verwenden. Ja? Also das heißt jetzt einfach, auf dem Band steht auf den ersten N-Feldern der Input und danach das Blank. Und schließlich, die Maschine ist im Zustand 0. Ja? So würde man den Input beschreiben. So, dann x kodiert eine akzeptierende Konfiguration.
Ja, es kodiert eine Konfiguration, der Zustand ist einer der akzeptierenden Zustände. Ja? Also das ist überhaupt nicht schwer. Dann natürlich brauchen wir next xy. Y kodiert die Nachfolgekonfiguration zu X. Müssen wir das explizit machen? Das geht natürlich ein bisschen aufwendiger. Was muss man sagen? Beides sind Konfigurationen, ja? Dann muss man sich eben, muss man sagen, dort, wo die Maschine gerade nicht ist, ja, also bei x, ändert sich auch die Inschrift des Bandes nicht. Und dort, wo die Maschine ist, ändert sich die Inschrift entsprechend dem, was die Übergangskonfiguration von m sagt. Ja, also wenn das eine Formel, die, ja, so etwa eine Zeile lang, ja, dann schreibt man da explizit hin und die kann man natürlich aus n direkt ablesen. Ja. Aber ich nehme jetzt mal an, auch das ist, dass wenn Sie den Beweis der NP-Vollständigkeit von SAR verstanden haben, ist ja dieser Teil praktisch der Kern des ganzen Beweises. Ja. So. Also auch das werden wir natürlich hinkriegen, das ist nicht das Problem. Und was wir zusätzlich noch brauchen, ist einfach die Abkürzung dafür, dass die Tupel gleich sind, dass sie gleiche Werte haben. Ja. Für alle a und i, x'ai genau dann, wenn y'ai und für alle j, x2-j, genau dann y. Ja? Also Gleichheit haben wir nicht explizit in der Aussagenlogik drin, deshalb müssen wir das Äquivalenzen zu simulieren. Ja? Also sagt jetzt einfach, die beiden Tupel x und y haben die gleiche Wahrheitswerte. Ja? Selbstverständlich können wir das auch sagen. So, also, wie gesagt, was wir ja tun wollen, ja, wir wollen eine Reduktion. Ja? Also wir wollen zeigen, a können wir polynomial auf QBF reduzieren. Ja? Das heißt, wir möchten also eine Abbildung angeben von W auf eine Formel Psi W. Wichtig ist, diese Abbildung ist polynomiell. Ja? So, das gilt. M akzeptiert d, genau dann, wenn die Formel psi b wahr ist. Ja, das ist jetzt natürlich eine Formel der quantifizierten Aussagenlogik. So, Problem, die Berechnung von m auf w hat exponentielle Länge im Allgemeinen. Ja, also der Pfad im Konfigurationsgraph hat exponentiell lange Länge in der Suche. Das heißt, es steht außer Frage, das explizit zu beschreiben, wie wir es bei SAT tun können. Ja? So, unsere Idee ist jetzt, dass wir wieder so was Ähnliches tun wie im Beweis des Satzes von Savage oder im, in unserer log n im Quadrat beschränkten Prozedur für das Erreichbarkeitsproblem. Ja, wir lösen hier wieder ein Erreichbarkeitsproblem. Ja, gibt es eine, kann man eine akzeptierende Konfiguration von der Input-Konfiguration im Konfigurationsgraph erreichen? Ja? So, das heißt, was wir tun, mit folgender Bedeutung. Nun, x und y kodieren Konfigurationen, von m natürlich, von m erreicht y von x aus in höchstens 2 hoch m Schritten. Ne? Also Sie sehen die Analogie zu früheren Beweisen. 2 hoch m, weil wir das wissen. Die Maschine, die wir haben, ist n hoch k Platz beschränkt, also 2 hoch n hoch k Zeit beschränkt. Also das wird uns reichen, ja, wenn wir das polynomiell können. Ja. So. Nun, wenn wir das haben, sind wir fertig. Ja. Das ist das Ganze. Ja. Unsere gesuchte Formel psi b ist dann, es gibt ein x, es gibt ein y, x kodiert Input-Konfiguration auf w und y kodiert eine akzeptierende Konfiguration. Schreiben wir hier m für ein geeignetes m der Größenordnung n hoch k. Ja? Sie stimmen mir zu, dass es dann
Also wenn wir dieses ReachM haben, ja, dann tut es das. Ja? Weil dann sagt diese Formel, eine akzeptierende Konfiguration wird von M, von der Input-Konfiguration aus in höchstens 2 hoch M Schritten erreicht. Ja? Und das ist ja äquivalent damit, dass M den Input akzeptiert. Ja? Und dann haben wir die gesuchte Formel, die genau das leistet, was wir haben. Ja? Also das heißt, was wir tun müssen, das zeigt, dass das wirklich geht. Ja? Das ist das Konstruktion dieses ReachM-Kriegs. Okay? Das machen wir natürlich per Induktion. Brauchen wir für das 0.
Ja.
Und das sollen beides Konfigurationen sein. Ja. Jetzt soll y von x aus in höchstens 2 hoch 0 Schritten erreichbar sein und 2 hoch 0 ist 1, also bedeutet das in 0 oder in 1 Schritt. Ja. Also muss entweder gelten, dass es die gleiche Konfiguration ist. Dafür brauchen wir die Gleichheitsformel, ja, x und y sind äquivalent, oder in einem Schritt. Ja, das heißt, y ist Nachfolgekonfiguration zu x. Okay? So. Nächster Schritt, wie können wir
reach n plus 1
und man lernt nie so viel wie aus Fehlern, deshalb machen wir jetzt einen. Ja? So, was ist die naheliegende Idee? Ja, erinnern wir uns an den Beweis des Satzes von Seidel. Wie macht man dieses Reach M plus 1? Ja, man sagt, es gibt eine Mittelkonfiguration, ja, Z, sodass ich in 2 hoch M Schritten von X nach Z und 2 hoch M Schritten von Z nach Y komme. Ja? So, das kann man jetzt also so machen. Es gibt also ein Z. So, was muss jetzt gelten? Ja, reach n xz und reach n zy. Ja, also komme ich von, wenn Reach M tatsächlich das tut, dass ich per Induktion voraussetzt, dass ich von X nach Z in höchstens 2 hoch M Schritten komme, von Z nach Y auch höchstens 2 hoch M Schritte. Zusammen habe ich also einen Pfad von M, also Konfigurationsgraph von X nach Y, der Länge höchstens 2 hoch M plus 1 und das ist genau das, was ich haben wollte. Ja? Damit also ist die Formel Reach M konstruiert für beliebige M. Ja? Und ja, damit sind wir fertig. Okay. So, wo bleiben die Proteste?
Das verlaufert sich jedes Mal in der Länge der Formel, oder?
Richtig. Also das ist natürlich keine polynomielle Konstruktion, ja, bei jedem Iterationsschritt verdoppelt sich die Länge, das heißt die Länge der Formel Reach O von n hoch k wird dann 2 hoch n hoch k, das ist also keine polynomielle Reduktion. Ja. Ich meine, wenn das funktionieren würde, ja, wir haben ja überhaupt nur existenzielle Aussagen hier verwendet. Ja? Das Ganze würde für Satya so auch funktionieren. Ja? Also würden wir also da zeigen, dass was würden wir zeigen? Wir würden zeigen, Satya ist Piece Space Hard. Ja? Denn so bis jetzt, die Formeln hier, das sind alles Formeln, die Quantoren gar nicht brauchen. Und die einzigen Quantoren, die wir gebraucht haben, sind hier und hier. Das Ganze bleibt existenziell, das heißt, das Ganze können die Quantoren weglassen, haben wir einfach ein Erfüllbarkeitsproblem. Ja? Also wenn das funktionieren würde, hätten wir jedes P
P-Space-Problem auf Sand reduziert und hätten damit gezeigt, P-Space ist gleich NP. Ja? Okay. Aber wie gesagt, ich meine, es funktioniert ja nicht. Ja? Und aber was ich jetzt gerade gesagt habe, das zeigt ja auch, dass wir irgendwie natürlich unsere Halbquantoren verwenden müssen, ja, sonst zeigen wir etwas, was wir gar nicht glauben. Ja? Also die Frage ist jetzt, wie kriegen wir eine Konstruktion, die äquivalent ist, aber eben kompakt? Ja, wie kriegen wir das so hin, dass wir in der Formulierung für die Formel n plus 1 nur einmal die hier verwenden? Ja, schauen wir. Das ist eine Konjunktion. Reach muss gelten für xz und es muss gelten für zy. Ja? Also hier haben wir, wie gesagt, das ist noch nicht fertig. Also in dieser Form wird Reach n exponentiell lang, ja? Bezüglich n. So, jetzt machen wir es besser. Eine andere Tafel. Sie möchten das kompakter. Wir schreiben eine Formel, die sieht zunächst gar nicht kompakter aus, aber sie verwendet das Reach M nur einmal. Ja? So, die Idee ist natürlich einfach die Konjunktion durch Halbquantoren zu simulieren. Ja, praktisch zu sagen, ja, wir verwenden Reach M nur einmal auf UV, das sagt uns aber sowohl gelten dafür, dass U gleich X und V gleich Z ist, in dem Fall, dass U gleich Z und V gleich Y ist. Ja?
Also, nochmal, wir sagen, es gibt ein Z. Z ist diese Mittelkonfiguration. Ja? So. Und jetzt muss für alle U und alle V Folgendes gelten. Wenn es so ist, dass x gleich u ist und z gleich v, oder es ist so, dass z gleich u ist und y gleich v, in beiden Fällen, ja, in beiden Fällen soll gelten Reach M uv.
Das ist eigentlich jetzt nur das Gleiche, anders ausgedrückt. Ja? Sieht hier zwar länger aus, aber ich meine, es ist wirklich länger, weil diese Formeln hier polynomial in n beschränkt sind. Ja? Und der Parameter, der entscheidende Parameter n, hier, die Formel mit diesem Parameter hier nur einmal auftritt. Also die Länge von Reach n plus 1 ist also gleich der Länge von Reach n plus was polynomiell ist. Ja? Was dann gilt, in dieser Form ist dann Reach n plus 1 gleich Länge von reach M plus O von N hoch K. Und das heißt, was bedeutet, wenn wir jetzt ein M nehmen, das selbst von der Größenordnung N hoch K ist, gilt dann also die Länge von Reach M ist, ja, wir summieren einfach das hier jeweils auf, ja, und das liefert natürlich etwas, was hier polynomiell beschränkt bleibt.
Ja, N hoch K,
das ist dann von der Größenordnung
N hoch 2K.
So, damit haben wir also eine polynomielle Konstruktion und wir haben uns schon überlegt, wenn wir dieses Reach gleich konstruieren können, dann sind wir fertig.
Ja, wir haben sie jetzt gleich nicht konstruiert.
Wir hatten sie auch, das bedeutet natürlich jedes Mal, wenn wir von M zu M plus 1 gehen, schieben wir so einen Block von Existenz- und Allkantoren. Das heißt, letztlich werden wir ganz viele so dieser Alternationen zwischen Existenz- und Allkantoren haben. Ja? Und es sind ja immer Quantorenwechsel, die eine Formel kompliziert machen.
Ja, hier haben wir eben viele.
Also diese Formel wird nicht nur ungefähr diese Länge haben, sie wird auch ungefähr n, also wird polynomiell viele, also jedenfalls unbeschränkt viele Quantorenwechsel haben. Ja? Weil bei jeder Iteration einer dazukommt. So. Also damit haben wir, sagen wir, das erste Ziel in diesem Kapitel erreicht. Wir haben ein wichtiges P-Space vollständiges Problem. So, es gibt auch für P-Space eine ganze Reihe von vollständigen Problemen. Das sind nicht so reichhaltig wie bei NP, ja? Und es sind auch Probleme von anderen Arten. Ja? Bei NP sind die typischen Probleme immer die, also wir haben ein Suchproblem, meistens kommt es von einem Optimierungsproblem her, ja? Also Optimierungsproblem mit einer zusätzlichen Schranke und sowas, ja? Oder sonst eben Suchproblem, ja? Und verifizieren einer Lösung ist weiter, es gibt halt viele Lösungen. Ja? Das ist das typische Format von NP-vollständigen Problemen. Das typische Format von P-Space-vollständigen Problemen sind eben diese, ja, also diese Wechsel zwischen existenziellen und Aussagen, die man nicht beschränken kann. Ja? Das können eben einerseits Auswertungsprobleme für gewisse Logiken sein. Quantifizierte Aussagenlogik ist nur ein Beispiel. Ja? Auch das Auswertungsproblem der Prädikatenlogik auf einer festen endlichen Struktur ist P-Space vollständig. Ja? Das kann man, ich meine, letztlich ist quantifizierte Aussagenlogik ein Spezialfall. Ja? Sie operieren in der Struktur, die nur zwei Elemente hat, 0 und 1. Ja? Dann kann man das Ganze als Prädikatenlogik verstehen. Ja? Also als besonders einfacher Fall von Prädikatenlogik. Ja? Aber es gilt eben auch für Auswertungsproblem der Prädikatenlogik. Nicht Erfüllbarkeit, Auswertungsproblem. Das Erfüllbarkeitsproblem ist da unentscheidbar. Dann ist auch das Erfüllbarkeitsproblem der Modallogik P-Space vollständig. Ja, aber das ist dann nicht so einfach zu zeigen. Und für viele Logiken, die noch relativ einfach sind, also wenn man sagen, wenn Sie eine Logik haben, die wirklich abgeschlossen ist, also nicht so gesagt, ja, wo sie einfach Erfüllbarkeit haben, sie haben keine Möglichkeit zu quantifizieren. Wenn sie Quantoren haben, ja, dann sind sie immer mindestens P-Space vollständig. Und wenn sie schon mal in P-Space sind, ist das gut. Die meisten Ausdrucksstärken sind, dann haben sogar noch höhere Komplexität. Ja. Also für Erfüllbarkeitsprobleme von Logiken werden sie in der Regel nichts Besseres erwarten können als P-Space. Ja. Also das gerade in der Verifikation auch natürlich viele Formalismen, ja, die da eine Rolle spielen. Meistens sind sie bei den interessanten Formalismen etwas höher. Meistens sind sie bei X-Time. Ja. Und bei besonders einfachen, wie Hennessy-Miller-Logik oder alle Aussagenlogik, LTL, ja, sind sie auf P-Space. Ja, also das ist schon mal, sagen wir mal, für eine Logik ist es schon mal algorithmisch gut, wenn sie in P-Space sind. Eine weitere Klasse von Problemen, die P-Space vollständig sind, sind gewisse Formen von kombinatorischen Spielen. Ja? Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie so Spiele nehmen wie Go, nun Go ist natürlich an einem Brett mit festen Formats gespielt, ist ein endliches Spiel. Ich meine, entweder hat weiß die Gewinnstrategie oder schwarz oder so, wir wissen nicht welche. So. Aber es ist groß, aber letztlich endlich, und dass man es nicht vollständig gelöst hat, ist einfach, dass man die Ressourcen heute nicht hat. Ja? Aber ein komplexitätstheoretisches Problem wird es natürlich erst, wenn man es verallgemeinert, wenn man n kreuz n grob betrachtet für beliebiges n. Ja? Und das kann es natürlich für viele andere dieser Brettspiele machen. Ja? Sinnvolle, also für Schach ist vielleicht nicht so klar, was die sinnvolle Verallgemeinerung auf ein N-Kreuz-N-Brett ist. Ja? Bei Dame ist das zum Beispiel klar. Ja? Und viele dieser, auch diese Spiele sind entweder P-Space vollständig oder Brettstein vollständig. Wenn ich mich nicht erinnere, ist das Go noch bei P-Space. Ja? Aber ich kann mich jetzt hier auch täuschen. Also so Dame ist auf jeden Fall P-Space vollständig. Ja, das sind natürlich auch so typische Spiele, sie haben ein beschränktes Format. Selbstverständlich können Sie eine Spielkonfiguration mit polynomialem Platz beschreiben. Ja? Und die Anzahl der Iterationen der beiden Spiele ist nicht beschränkt. Das ist so, P-Space ist das typische Format, das man erwarten würde. Ja? Das sind so, ja, ist die zweite wichtige Klasse. Dann gut, gibt es natürlich noch andere, aber so die beiden großen Klassen sind Logikprobleme, Spielprobleme, die P-Space vollständig. Ja, das ist auch ein wichtiger Komplexitätslevel. Und wie Sie ein Problem einordnen, ist nicht einfach nur eine quantitative Sache. Ja, also es gibt Probleme, die ordnet man eben in NP, sind NP vollständig. Probleme, die ordnet man in P-Space, einfach P-Space vollständig. Ja? Das ist zunächst mal ein quantitativer Unterschied, weil die eine Komplexitätsklasse vermutlich weiter oben in der Hierarchie liegt als die andere. Ja? Aber es ist vor allem auch ein qualitativer Unterschied, ja, welche Arten von Algorithmen eben funktionieren könnten, um solche Probleme praktisch anzupacken. Ja? Also es sind so diese also Backpacking-Ansätze etwa bei NP-Problemen sind dann, müssen modifiziert werden für P-Space-vollständige Probleme. Ja? Es sind andere Typen von Algorithmen, die so typische rekursive Prozeduren der Art, die sich bei dem Auswertungsproblem der Aussagenlogik brauchen. Also so, ich würde immer das Einordnen in Komplexitätsklassen auch als eine qualitative Sache, als eine qualitative Aussage über ein Problem. Gut, damit erster Abschnitt des Kapitels mal abgeschlossen. Ich möchte jetzt im zweiten Abschnitt den Begriff der Orakel-Turing-Maschine einführen, des Orakel-Algorithmus, welcher dann verwendet wird. Erstens, um die polynomielle Hierarchie zu definieren und zu erläutern. Und zweitens aber auch so eine allgemeine Bedeutung hat. Also bevor ich das formal mache, also die Idee, ja, ist ja immer so, wenn Sie Algorithmen aufbauen, dass Sie gelegentlich andere Algorithmen verwenden. Ja, also Sie haben eine Hauptprozedur, die Unterprozeduren aufruft. Ja. Und die Idee der Orakel-Turing-Maschine ist jetzt einfach, es geht jetzt mal um Entscheidungsprobleme. Ja? Wir haben Antworten Ja-Nein und wir stellen Ja-Nein-Fragen an unsere Programme. Ja? Und wir betrachten jetzt zunächst mal nur die Komplexität dessen, was das Hauptprogramm macht, also den Aufwand an, in diesem Fall Zeitressourcen, deterministisch oder nicht deterministisch des Hauptprogramms. Und wir nehmen einfach an, dass das vom Unterprogramm kommt, kommt in einem Schritt. Ja? Also deshalb nennt man das auch einen Orakel-Algorithmus, weil die einfach ein allwissendes Orakel fragen, ob jetzt das X, das Sie jetzt gerade konstruiert haben, zu einer vorgegebenen Menge A gehört. Ja? Das heißt, das typische Orakel-Algorithmus hält eine Orakelmenge A fest, ja? Und stellt dann immer wieder in der Berechnung die Frage, gehört dieses X zu A, ja oder nein, und abhängig von der Antwort wird eine Antwort weiter. Das kann eben durchaus adaptiv sein. Das heißt, wenn ich zuerst mal ein X abgefragt habe und ich kriege die Antwort ja, mache ich anders weiter und frage dann als nächstes ein anderes Y ab, als wenn ich die Antwort nein gekriegt habe. Also ich weiß nicht von vornherein, welche Fragen ich stellen werde, sondern mache das abhängig von den Antworten, die ich davor gekriegt habe. Deshalb kann man das auch nicht einfach so praktisch dann wegsimulieren. Die Frage und die Antwort bleibt als ein Schritt gerechnet. Und das bedeutet natürlich, wenn das Hauptprogramm polynomiell beschränkt ist, kann es auch polynomiell viele Fragen stellen. Ja. Aber der Aufwand, der erforderlich wäre, für das Unterprogramm, wird das nicht mitgezählt.
So, also ich denke, die Idee ist klar, ja, ist auch intuitiv, ja, also ist dann relative Komplexität, also wenn ich die Antworten zu A praktisch umsonst kriegen kann, wie aufwendig ist es dann etwa ein Problem B zu entscheiden? Ne? So, jetzt muss man das natürlich ein bisschen formaler als Modell einführen und das kann man auf verschiedene Weise tun. Und das Modell, das wir hier verwenden, ist dem deterministischen oder nicht deterministischen Voraus. Einige von Ihnen werden vielleicht vorher schon Rekursionstheorie gehört haben, da ist das Konzept der relativen Berechenbarkeit bezüglich eines Erwartens auch ein ganz fundamentales Konzept. Also, lasst mich das vielleicht einfach nicht besonders formal beschreiben. Also wir betrachten Orakel-Turing-Maschinen, die können deterministisch oder nicht deterministisch sein. Gut, die haben ein besonderes Orakelband. Drei besondere Zustände. Frage, ja, jetzt wird das Orakel gefragt. Ja, und die Antworten ja und nein. Maschine M habe und ich habe den Input, dann reicht mir das noch nicht, um zu sagen, was da semantisch passiert. Ich muss auch die Orakelmenge festlegen. Ja, die ist nicht Bestandteil von M, ja, die ist was außerhalb. So. Nun, das Ganze ist wie üblich außer Situation, wenn N im Zustand im Fragezustand ist,
mit Inhalt Z des Orakelbandes dann ist die Nachfolgekonfiguration wie folgt. Ja? Nun, das ist abhängig davon. Wenn Z in A ist, dann geht die Maschine in den Zustand Ja. Wenn Z nicht in A ist, dann geht M in den Zustand Nein. Die Inschrift Z des Orakelbandes wird gelöscht. Das ist ein Detail, das könnte man ja immer simulieren. So. Gut, auch das ist jetzt nicht eine ganz formale Beschreibung. Natürlich können wir ganz formal definieren, was eine Turing-Maschine ist, mit Übergangsfunktionen, mit Fluktuationen und so weiter. Aber es ist ganz klar, was los ist. Ja? Nicht nötig. So. Was sind dann die Definitionen, die sich daraus ergeben?
Es gibt aber wirklich nur einen Fragezustand.
Ja.
Wenn ich mir irgendwas im Zustand merken würde und dann das fragen würde, müsste ich das vorher alles auf dem Band speichern und dann wieder rekonstruieren. Ich kann mir
ja
für
ja,
das
ja.
Fragen nichts merken. Hm? Ich kann mir für das Fragen nichts merken.
Nein. Okay. Aber gut, Sie können das natürlich auf dem Band schreiben, ja. Ja, kein Problem. Oder ich meine, die Definition ist natürlich völlig bewusst, wenn Sie das so modifizieren, dass Sie mehrere Fragezustände haben oder Tupel, ja, so. Das ändert die Definition natürlich nicht wesentlich. Ja? Also hier, ich werde die formale Definition hier nicht weit verwenden. Die braucht man natürlich dann, wenn man jetzt irgendwelche Beweise führen will, was mit Orakelführung wahrscheinlich nicht geht und die wirklich auch irgendwie simulieren will und so. Ja? Aber werden wir hier nicht tun. Ich denke, wir haben schon genügend, sagen wir mal, heile Einsicht, um über diese Details hinwegzusehen. Ja? Nicht wichtig. So, jetzt, was ergibt sich daraus? So, folgende Definition. Also, M sei eine Orakel-Turing-Maschine und A eben eine Orakelmenge. Dann können wir es definieren, Ln die Menge aller x, m akzeptiert x unter Verwendung des Orakels a. Ja, also, wie gesagt, diese Menge ist natürlich nicht nur abhängig von m, sondern ist auch abhängig davon, welches Orakel Sie verwenden. So, und dann haben wir, wenn wir das A festlegen, also wenn wir ein A festhalten, haben wir auch Komplexitätsklassen bezüglich einer Orakelmenge. P hoch A ist die Menge aller Sprachen L. Es gibt eine deterministische, polynomial zeitbeschränkte Orakel-Turing-Maschine M. So dass
LMA genau L ist. Und analog definieren wir natürlich die Klasse NTA.
Alles klar, aus deterministisch und nicht deterministisch ersetzt. So. Nun, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir brauchen nicht nur eine Orakelmenge zu betrachten, sondern vielleicht eine ganze Klasse von Mengen, die man verwenden darf. Zum Beispiel eine Komplexitätsklasse. Ja? Also sei C
eine Klasse von Sprachen, zum Beispiel eine Komplexitätsklasse.
Können wir auch wieder definieren. P hoch C. Und das sind einfach alle Sprachen in einer Klasse PA, wenn ich A aus C wähle. Und ebenso natürlich NE. Wir betrachten vielleicht ein paar Beispiele. Sei B ein Problem aus NP. Nun, dann ist B auch in der Klasse P mit Orakelmenge satt. Ja.
Ich hoffe, das ist unmittelbar klar.
Ja. Denn B ist in NP, das heißt B ist polynomiell reduzierbar auf satt, weil satt ja NP vollständig ist. Ja. Das heißt, es gibt also einen polynomiellen Algorithmus, der einen Input für B in eine aussagenlogische Formel reduziert. Ja, und dann einfach als Orakel fragt, gehört diese Formel gesagt oder nicht? Und die Antwort liefert gleich das richtige Problem. Sie sehen also, die richtige Antwort. Sie sehen also, das ist ein besonders einfacher Fall von Verwendung des Orakels. Ich frage nur einmal und die Antwort ist gleich die Antwort, die ich haben will. So. Aber vermutlich ist das nicht alles, was wir tun können. Ja? Also wir können also betrachten, also vermutlich ist NP eine echte Teilmenge von P hoch satt.
Wie können wir das am einfachsten begründen? Nun, wir glauben ja, dass NP und CoNP nicht die gleiche Klasse sind. Also, dass man zum Beispiel das Problem der Unerfüllbarkeit der Aussagenlogik nicht in NP lösen kann. Aber das Problem der Unerfüllbarkeit kann ich natürlich in P mit Orakelsatz ganz leicht lösen. Ich frage mein Orakel, wenn es ja sagt, sage ich nein, wenn es nein sagt, sage ich ja. Also denn auch jedes Pol. Ja? Denn
wir haben CoNP ist auch enthalten in P hoch satt.
Aber auch hier ist die Verwendung des Orakels natürlich nicht besonders aufwendig. Ja. Ich frage auch nur einmal, gut, ich mache noch ein kleines bisschen was mit der Antwort, ja. Aber die Frage ist, gibt es nicht auch interessantere Verwendungen von Orakeln?
Vielleicht ein drittes Beispiel.
Wir betrachten das Problem, festzustellen, ob die Klickzahl eines Graphen genau k ist, also Omega von g. Damit bezeichnet man in der Graphentheorie die Größe einer maximalen Clique. Maximale Anzahl von Knoten von G, welche paarweise verbunden sind. Ja, also die Klickenzahl nennt man das.
Nun, was Sie wissen ist, das Problem Clique
wenn Sie fragen,
gegeben ein Graph G und eine Zahl K, ist die Cliquenzahl kleiner K, das heißt, gibt es eine Clique der Größe Größe gleich k. Ja? Also gibt es eine Clique der Größe k, das ist ein p-vollständiges Problem. Ja, bekannt, oder? Clique-Problem ist eines der bekannten np-vollständigen Probleme. Und es ist die Frage, gibt es eine Clique der Größe k, bedeutet, dass die Cliquenzahl, dass die maximale Größe einer Clique mindestens k ist. Ja? Das kann auch größer sein. Ja? Dieses Problem ist NP-vollständig. Dieses Problem ist vermutlich schwieriger. Ja? Ich meine, insbesondere steckt auch das Co-NP-vollständige Problem darin, wenn Sie das hier umkehren. Ja? Also wenn Sie hier kleiner, strikt kleiner k schreiben, ist es natürlich dann ein Problem, das Co-NP-vollständig ist, also vermutlich nicht mehr in NP. Ja? Also dieses Problem ist vermutlich schwieriger als dieses Problem. Aber Sie können es natürlich mit einem Orakel für dieses Problem lösen. Ja? B ist vermutlich nicht in NP, aber B ist in P mit einem Orakel. Clique. Ja. Wie machen wir das? Nun, Input ist GK. Dann fragen wir zunächst mal das Orakel. Ob GK ein Clique ist. Wenn nein, verwerfen wir. Wenn ja, machen wir eine zweite Orakelabfrage und fragen jetzt, ob es vielleicht auch noch Cliquen der Größe k plus 1 gibt. Wenn nein, akzeptieren wir. Dann wissen wir, es gibt zwar Cliquen der Größe k, aber keine der Größe k plus 1, das heißt, die Cliquenzahl ist genau k. Und wenn ja, verwerfen wir. Die Idee ist jetzt mit diesem Ansatz
eine ganze Kollektion von Komplexitätsklassen zu definieren. Das möchte ich jetzt noch tun. Nur noch Ausblick, was wir nächste Woche machen. Erstens die polynomiale Hierarchie. Wir definieren Klassen. P steht für polynomial, das unter wird ein Index sein. Zunächst mal, wir beginnen mit der Klasse P und sagen dann, Sigma Pi plus 1 ist das, was eine nicht-deterministische Turing-Maschine mit einem Orakel aus Sigma PK entscheiden kann. Pi Pi ist die Menge der Komplemente von Sigma Pi. Und Delta Pi plus 1 ist das, was eine deterministische Turing-Maschine mit Orakel aus Sigma Pi entscheiden kann. Ja? So. Also die erste Frage ist einfach die, was sind das für Klassen? Ja? Wie verhalten sich die zueinander und zu den Klassen, die wir kennen? Wieso ist das irgendwie ein sinnvolles Konstrukt? Ja? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die wir uns jetzt stellen, ja. Wir können das PNP-Problem heute nicht lösen. Ja? Aber wie sieht es denn relativ zu vorgegebenen Orakelmengen aus? Gibt es Orakelmengen, A und B, mit folgenden Eigenschaften? Kann es denn sein, dass ich ein Orakel finde, so dass was deterministisch mit einem Orakel A tun kann, das gleiche ist, wie was ich nicht deterministisch mit dem Orakel A tun kann? Erste Frage. Und zweite Frage. Gibt es denn vielleicht solche, wo ich trennen kann?
Ja, also habe ich widersprüchliche Relativierungen des PNP-Problems? Nun, sagt Ihnen Ihre Intuition dazu was? Denken Sie, solche A gibt es? Denken Sie, solche B gibt es?
Das erste können wir trivialerweise A gleich leere Mengen nehmen.
Ja, wenn Sie leere Menge nehmen, dann haben Sie P hoch die leere Menge, das ist ja gleich P. Und NP hoch die leere Menge ist gleich NP. Also wenn das so wäre, hätte man P gleich NP bewiesen. Ja, ja, ich meine, das Zweite ist jetzt einfach, ja, natürlich gibt es so, wenn Sie hier Mengen nehmen, die selbst in P sind, ja, dann liefert das gar nichts. Ja. P hoch ein Orakel aus P ist ja wieder in P. Ja, da können Sie die Abfrage einfach durch selbst machen, ersetzen. Ja. Gut, also die Antwort ist, dass das hier leicht ist. Ja, solche A's finden Sie ganz leicht. Sie müssen sie nur genügend schwer machen. Die findet man auch, aber das braucht wirklich, das ist ein interessanter Beweis. Ja? Also das wird trivial sein, das wird ein interessanter Beweis sein. Ja? Was ist die Konsequenz dessen? Das bedeutet, das PNP-Problem werden Sie niemals mit einem Beweis lösen können, der unabhängig von Relativität.
Aktivierung ist. Ja? Es gibt Beweistechniken,
ja, mit denen Sie irgendwie Komplexitätsklassen trennen, die genauso durchgehen, wenn Sie da Orakel dran schreiben. Ja? Ein solcher Beweis kann nicht funktionieren, ja, da es ja widersprüchliche Relativierungen gibt. Ja? Also PNP ist mindestens, also ist zunächst mal nicht lösbar mit relativierenden Beweisen.
Ja? Also es müssen Beweise sein, wo Sie nicht einfach noch Orakel dran schreiben können und Beweise gehen genauso durch. Und viele Beweise tun das. Ja. So Satz von Savage und solche Sachen. Ja, wenn da Orakel noch dabei sind, dann weiß man sie genauso viel. Ja. Also das, solche einfachen, fallbaren Beweise werden nicht funktionieren.
Ja, das sind P-Probleme. Ja. Also gut, wir werden also zunächst diese Klassen näher diskutieren. Ja. Das sind also auch wichtige Klassen für die Komplexität, etwas Einordnen von Problemen. Verfeinerung dessen, was zwischen P und P-Space passiert. Und dann diese Frage hier anpacken. Also hier, wie gesagt, wenn Sie ein Problem nehmen, hinreichend schwer ist, ist das leicht. Aber das ist ein ganz interessanter Beweis.
Gut, das ist das Programm für nächste Woche.